Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. Hallo bei Modus Extrem. Mein Name ist Julia Strasser und wie in der letzten Folge bleiben wir heute im Bereich des Gefängnisses als Ort von Radikalisierung. Letztes Mal hat uns ein ehemaliger Häftling Einblicke in seine Zeit in der JVA gegeben und in seine Radikalisierung. Was waren seine Beweggründe und weshalb hat er sich für einen anderen Weg entschieden? Adam erhielt damals Unterstützung von einem Deradikalisierungsberater, mit dem er bis heute Kontakt hat. Doch wie genau sieht die Arbeit von DeradikalisierungsberaterInnen in Justizvollzugsanstalten aus und was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, weshalb sich junge Menschen im Gefängnis radikalisieren? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich in der heutigen Folge Samet Er von Violence Prevention Network zu Gast. Violence Prevention Network ist eine Organisation, die seit über 15 Jahren im Bereich Extremismusprävention und Deradikalisierung im Strafvollzug tätig ist. Samet arbeitet als Berater in Gefängnissen und bietet dort verschiedene Angebote für Inhaftierte, aber auch für Fachkräfte in Justizvollzug und Bewährungshilfe an. Hallo Samet, was macht deiner Meinung nach die JVA so gefährlich für junge Menschen in Bezug auf Radikalisierungsverläufe?
Ja, schwierig ist es tatsächlich für die JVA, dass sie anfänglich eben nicht geschult waren in der Hinsicht, also das heißt, gar keine Kenntnisse über das Phänomen Radikalisierung hatten, zugleich nochmal überhaupt keine Kenntnis über die islamische Religion hatten. Sie hatten Wissen über den Islam lediglich nur über die Medien. Ausnahmsweise mal gab es so ein, zwei Mitarbeiter, die muslimischen Hintergrund hatten. Und das hat auch die Sache in Anführungsstrichen auch gefährlich gemacht für die Anstalten, eben, dass sie kaum Kenntnisse hatten. Das hat sich aber jetzt mittlerweile geändert oder ist noch dabei. Wir sind ja noch in diesem Fortbildungsprozess. Wir haben in den letzten 4-5 Jahren ja so circa 20 bis 35 Fortbildungen durchgeführt. Das heißt, wir waren in jeder Anstalt, in einigen Anstalten sogar auch mehrfach, weil der Bedarf da war. Und da haben wir dann auch, so gut es geht, niederschwellig dann eben diese Themen angesprochen und auf das Thema sensibilisiert.
Meinst du, also für Menschen, die in der JVA inhaftiert sind, gibt es da bestimmte Momente, wo du sagen würdest, das sind Gründe, warum man sich eventuell innerhalb einer JVA radikalisiert?
Oder? Ja, tatsächlich. Ja, es gibt unterschiedliche Gründe. Der Hauptgrund, den ich gerne hier erwähnen würde, ist diese Fernsehrezeption, die wir immer wieder beobachten. Das heißt, dass die Gefangene, Inhaftierte in ihrer Zelle, wo sie stundenlang alleine sind, kaum mit niemandem sprechen, isoliert sind, einsam sind, zugleich nochmal eben der Fernseher durchgehend auch an ist. Ich höre von den Gefangenen, wo gesagt wird, dass der Fernseher 15 Stunden, 16 Stunden am Tag anbleibt, weil die überhaupt irgendwelche Stimmen hören wollen, auch weil ein bisschen Abwechslung in der Zelle haben wollen und dort dann auch dementsprechend gewisse Informationen bekommen, die teilweise einseitig sind, aber auch diese Informationen undifferenziert aufnehmen, wie wenn wir jetzt, weil es gerade aktuell ist, von dem terroristischen Attentat in Frankreich an den Lehrer ausgehen, dass dann dort aus medialer Sicht, aus politischer Sicht, wirtschaftlicher Sicht das alles berichtet wird und der Gefangene natürlich aus muslimischer Sicht das ganz anders sieht und so dann dieses Thema ihn beschäftigt und plötzlich dann vielleicht den Lehrer in der Anstalt dann auch aus dieser Perspektive beobachtet und so dann eben die Radikalisierung von alleine auch beschleunigt wird durch eben diese Fernsehrezeption. Das ist tatsächlich eine große Gefahr, das haben wir auch sehr oft gesehen. Ein anderer Grund ist auch eben die Beziehung zu dem Personal im Gefängnis. Ich sage immer wieder, klar gibt es mal Bedienstete, die einfach ein Problem mit der Religion haben oder mit dem Gefangenen persönlich haben und dementsprechend provozieren. Aber im größten Teil ist es tatsächlich so, und das sind mindestens 95% der Bedienstete so, dass sie einfach, weil sie gewisse Sensibilitäten in Bezug auf die islamische Religion nicht kennen, gewisse Kenntnisse in der Hinsicht überhaupt fehlen, es eben auch immer zum Problem kommt mit dem Inhaftierten. Ein ganz kleines Beispiel oder zwei Beispiele gleich, dass der Koran für die Muslime heilig ist und Muslime lediglich den Koran, wenn sie die Gebetswaschung nehmen, anfassen dürfen. Das ist so ein Credo, das man eben kennt, das man weiß, dass es auch ganz wichtig ist in der islamischen Religion. Und es heißt dann auch natürlich, jemand, der diese Gebetswaschung nicht nimmt, eben ein Nicht-Muslim, weil er das ja nicht weiß, darf den Koran nicht anfassen. Ich würde da differenziert umgehen und sagen, er weiß es nicht, ich belehre ihn und dann ist die Sache erledigt. Aber viele können es dann als Angriff auf die Religion sehen oder als Respektlosigkeit sehen. Und so entstehen dann gleich erste Reibungen mit dem Bediensteten. Und wenn dann der Bedienstete dann auch dementsprechend darauf antwortet, dann haben wir schon ein erstes Problem, wo dann natürlich der Inhaftierte dann deutlich mit Niederlage da rauskommt, weil er nun mal eben ein Inhaftierter ist und sich dann zurückzieht, schon eben hier dann die ersten Hassgefühle dann entstehen können. Ich habe beispielsweise von Gefangenen auch erfahren, dass beispielsweise die Lease-Aktion unterstützt wurde, weil dort von Koran-Verteilaktion gesprochen wurde. Ja, so ganz banal gesagt. Als ich die dann aufgeklärt habe und gesagt habe, so, es handelt sich da aber nicht um die Koran-Verteilaktion lediglich, sondern um eine problematische Übersetzung, dass sie dann auch so ganz überrascht waren und gesagt haben, so, ach so, wusste ich gar nicht. Also hier sehen wir, dass tatsächlich das nicht immer bewusst gemacht wird, dass oder dass bewusst Hass entstehen oder auch bewusst Probleme, Provokationen entstehen, sondern einfach auch das mit Unkenntnis zu tun hat. Und wir haben dann in Niedersachsen unter anderem dann die Aufgabe eben, immer zu gucken, die Lage zu analysieren, zu schauen, was ist hier passiert und dementsprechend dann auch die Personen in der Hinsicht aufzuklären, sei es ein Bediensteter oder auch ein Gefangener.
Das ist ja ganz interessant, dass du sagst, es ist sowohl ein Informationsfluss, der auf die niederprasselt, weil sie nicht so viel anderes haben, aber auch diese neue Situation mit Mitarbeitenden in der JVA.
Genau, also es ist tatsächlich so, dass ja wir bei vielen, die radikal auffällig sind, sage ich jetzt mal so, betitel ich mal, ein Problem immer mit dem Staat hatten. Sei es jetzt im Rahmen des Gerichtsverfahrens oder auch irgendwie, dass da der Staat, also dass die Polizei sie festgenommen hat etc. Also der Staat wird da nicht unbedingt positiv gesehen. Von daher ist es dann auch so, dass eben der Bedienstete, der mit seiner Uniform dann auch dort auftritt, dann auch ein Staatsbediensteter ist und das dann eben auch direkt als Angriff dann aufgefasst wird. Wobei, ich sage das immer wieder den Inhaftierten, du, vielleicht hat er einfach mal einen schlechten Tag. Ne? Es kann ja mal sein. Und dann heißt es immer so, nee, die machen das immer bewusst, weil sie den Islam hassen. Das ist doch der deutsche Staat, der hat doch ein Problem mit der islamischen Religion und so weiter. Also das werden einzelne Phänomene, sei es jetzt Medienberichte oder sonst wo, auf die Gesamtgesellschaft, auf den Staat projiziert. Und alles, was dann von dieser Seite kommt, ist dann direkt Angriff auf den Islam, sodass sie dann eben sagen, wir müssen jetzt irgendwie davor schützen, wir müssen stark sein, wir müssen auch gegen argumentieren oder auch provozieren und so entsteht dann das Ganze.
Gerade bei jungen Menschen in der JVA, das ist ja auch eine sehr vulnerable Zeit, also total isoliert. Würdest du auch sagen, da gibt es Momente, dass man irgendwie denkt, was habe ich da eigentlich gemacht und dann vielleicht auch nochmal sich für was interessiert oder irgendwas in einem geweckt wird, was jetzt draußen nicht passiert.
Genau, mehr. Das kann sowohl etwas Gutes, Positives sein, ne, aber auch tatsächlich was Negatives. Und die Fälle, die wir betreuen, da ist es dann im Rahmen des Negativen, das heißt, dass sie sich dann eben plötzlich für den Islam interessieren, was ja nicht negativ ist, aber dann tatsächlich für die strengere Auslegung des Islams. Weil das ist dann auch verbunden damit, dass sie dann auch dort ein gewisses Provokationspotenzial entdecken. Und natürlich gibt es im Rahmen der Präventionsarbeit beispielsweise auch sehr viele Inhaftierte, die den Islam für sich entdecken, aber dann eben nicht unbedingt provozieren wollen, sondern einfach sagen, so, ich habe jetzt den Weg zu Gott gefunden und ich will da gerne eben gucken, dass ich ein guter Mensch werde. Und diese unterstützen wir auch. Da gibt es auch eine gewisse Zusammenarbeit mit den Seelsorgern. Wenn es dann seelsorgerische Fragen sind, geben wir das direkt weiter an die Seelsorger. Wenn es aber Fragen sind, die so in Richtung Salafismus gehen oder beispielsweise so, wenn da Fragen entstehen, so, wer ist denn Pierre Vogel, der erzählt doch eigentlich was Gutes über den Islam, wenn dann sowas kommt, dann sind wir dann vor Ort und versuchen dann eben mit der Person umfassend über die islamische Religion zu sprechen, um diese Person eben nicht den Salafisten quasi zu verlieren. Oder was auch sehr oft passiert ist in den letzten Monaten, dass viele Inhaftierte auch gesagt haben, so, ja, ich habe den Islam für mich entdeckt, der Islam tut mir gut und ich werde das Erste, was ich mache, ist, dass ich nach der Entlassung eine Moschee aufsuchen werde. Da fragen wir dann natürlich immer ganz vorsichtig, was für eine Moschee ist das denn? Welche Moschee ist das denn? Und das sind dann in der Regel leider Gottes immer 2, 3 Moscheen, die der salafistischen Szene angehören. Die gibt es so hier in einigen Großstädten in Niedersachsen, die kennen wir auch ganz gut. Und da heißt es dann, ich werde diese Moschee besuchen. Das ist eben auch ganz typisch, weil eben diese Moscheen gerade im Kontext von Gefängnis sehr viel Werbung machen. Also im Gefängnis auch ständig über diese Moscheen gesprochen wird, dass sie gute soziale Arbeit leisten, dass die Unterstützung anbieten, dass die Unterkunft anbieten etc. Und das ist natürlich für jemanden, der entlassen wird, sehr attraktiv, weil die meisten wissen gar nicht, was sie nach der Entlassung machen sollen, wenn sie keine Familie haben. Und das ist dann natürlich attraktiv und da versuchen wir entgegenzuwirken. Das heißt, dass wir dann eben die Betreuung dort weiterhin durchführen und dann nach der Entlassung dann weiterhin eben noch an dem Gefangenen sind und dann auch in gewissem Maßen Unterstützung anbieten. Also versuchen, eine Unterkunft zu finden, versuchen da eben die Personen von der Stadt, wo eben die Salafisten sehr aktiv sind, wegzubringen, also eine andere Stadt zu empfehlen etc. Das ist dann auch unter anderem unsere Arbeit.
Wie läuft so eine Bewerbung innerhalb des Gefängnisses ab? Also sind das Inhaftierte, die dann eine Moschee bewerben?
Auch eigentlich ganz naiv. Ne? Es ist also jetzt nicht so, dass da unbedingt ein Missionierungsgedanke da ist, dass da ein Gefangener sagt, so ich muss jetzt Leute für meine Moschee gewinnen, das eher nicht, sondern vielmehr vom Hören sagen, ne? Dass man so irgendwie von der Moschee gehört hat und weiß, dass da Unterstützung gibt. Also ich habe mindestens 3-4 Gefangene sagen hören, dass sie gesagt haben, wenn ich nicht weiter weiß, dann werde ich zu dieser Moschee gehen. Vielleicht haben sie in der Anfangsphase Geld, dass sie eben dort im Gefängnis gearbeitet haben und dann Geld angespart haben. Mit dem kommen sie vielleicht ein paar Wochen klar. Aber in der Regel dauert das bei den meisten auch nur ein paar Tage und dann ist das Geld schon ausgegeben. Und dann fragen sie sich, okay, was mache ich jetzt? Brauchen sie nur zur Moschee zu gehen und die bieten schon sofort 100, 200 Euro Geld an. Unterkunft bieten sie an, haben dann natürlich auch gewisse Forderungen, aber das ist zumindest auch ganz wichtig für die erste Zeit zumindest.
Wie läuft denn das ab? Mitarbeitende der JVA melden etwas, den fällt auf, da verhält sich jemand komisch und dann?
Also in Niedersachsen war das so, dass wir im Vergleich zu den anderen Bundesländern, soweit ich das erfahren habe, das Glück hatten, dass das Referat im Justizministerium sich eingesetzt hat und gesagt hat, jede Anstalt wird VPN einladen. Das heißt, dass wir in der Anfangszeit vor 5 Jahren dann eben überall oder von jeder Anstalt eingeladen worden sind. Und das war so das erste Kennenlernen. Wir haben so gezeigt, wer wir sind, was wir machen und so dann eben das Glück gehabt, uns umfassend vorzustellen, namentlich, sodass wir dann im Nachhinein dann sofort von vielen Anstalten kontaktiert wurden. Ich musste das sogar auch damals bremsen, weil dann so ganz kleine, sag mal, Auffälligkeiten dann sofort als radikal abgestempelt worden sind, wie beten, fasten oder so. Aber trotzdem, ich mich bedankt habe und gesagt habe, so soll das funktionieren. Und dann setze ich mich mit dem Gefangenen und sage dann, alles gut, kannst gerne ruhig, gerne weiter fasten. Und die Sache war beendet. Das hat dazu geführt, da eben, dass die Anstalten uns über die Jahre hinweg sehr gut kennengelernt haben, gewusst haben, gesehen haben, was wir machen, was wir leisten. Und dementsprechend dann der Kontakt stattgefunden hat. Kontaktiert werde ich momentan noch, in Anführungsstrichen, ausschließlich von den Sicherheitsdienstleitern, weil das Ganze auch im Kontext von Syrien-Rückkehrer, Attentäter passiert ist. Also die ersten Klienten, die wir in Niedersachsen hatten, waren oder sind Syrien-Rückkehrer und Attentäter, also tatsächlich Terroristen gewesen. Dann im Nachhinein dann eben auch Gefährder, zugleich auch nochmal Randfiguren, Sympathisanten. Das wiederum auch jetzt entdeckt haben, dass wenn wir weiterhin nur ausschließlich mit den Sicherheitsdienstleitern in Kontakt sind, dass dann viele Inhaftierte mit uns nichts zu tun haben wollen. Sonst meldete sich der Sicherheitsdienstleiter eigentlich nie bei den Inhaftierten, es sei denn, da gibt's echt ein großes Problem. Und wenn dann natürlich ein Sicherheitsdienstleiter den Inhaftierten ruft und sagt, VPN will mit dir sprechen, führt das dazu, dass dann eben die sagen so, nee, ich will das nicht. Und leider ist es auch so, ich sage auch ganz bewusst leider, dass VPN immer so als Islamismus Beratung oder Terrorismusberatung vorgestellt wird, was dann dazu führt eben, dass wir dann diese gewissen Präventionsfälle oder Sympathisanten und so weiter, dass die dann uns nicht wollen. Daher bemühen wir uns tatsächlich jetzt mit den Sozialarbeitern und Psychologen vor Ort nochmal zusammenzukommen, dass dann wir eben durch diesen Kontakt jetzt geschafft haben, in einigen Anstalten zumindest eben auch Präventionsmaßnahmen anzubieten. Also das heißt dann auch allgemein über den Islam zu erzählen, Beispiele zu geben aus dem Alltag oder auch so simple Beispiele, die jetzt gerade in den Medien passieren, dann aufzunehmen und dort nochmal mit den Inhaftierten zu behandeln. Das klappt momentan ganz gut.
Das heißt also, ihr macht wirklich aktive Deradikalisierungsarbeit mit Personen, die schon radikalisiert in der JVA landen, als auch präventive Arbeit vor Ort. Wie sieht das dann aus? Habt ihr Gruppengespräche, Einzelgespräche?
Wir machen hauptsächlich Einzelgespräche. Daneben gibt es aber auch nochmal Gruppenmaßnahmen. Einmal bieten wir Präventionsworkshops an, einmal bieten wir AKT-Trainings an und dann bieten wir monatliche Gesprächskreise an. Die monatlichen Gesprächskreise, die bieten wir einmal im Monat, immer zu bestimmten Tagen eben an. Also da gibt es dann einen Aushang in der Anstalt, dann heißt es dort, VPN kommt, möchte mit euch über den Islam sprechen. Und dann kommen halt Gefangene, die Fragen zum Islam haben. Wir gehen dahin tatsächlich, ohne irgendwie uns groß vorzubereiten, nur eben zu schauen, was passiert denn momentan in den Medien. Also wer spricht über was und was könnten denn die Inhaftierten uns fragen? Beispielsweise habe ich jetzt den Kollegen gesagt, US-Wahlen, Frankreich-Attentat, Dresden-Attentat, dann nochmal eben Erdogans Haltung beispielsweise zu Frankreich, Macrons Aussage. Das sind so tatsächlich Dinge, die in den Medien momentan wichtig sind und ich 100% sicher bin, dass die Inhaftierten das sich anhören und auch sehen und kaum differenzieren können. Aber bisher so bis zu 95% sind es immer die Fragen, die wir so in den Medien hören. Dann gibt es Präventionsworkshops, wo wir halt Demokratie ansprechen, über den Islam allgemein sprechen, aber auch über Antisemitismus, über Nahostkonflikt und so weiter sprechen. Das ist ein klares Format, wo dann auch tatsächlich von den Anstalten ausgesuchte Klienten dann auch teilnehmen. Die ersten 4 bis 8 Wochen nach der Entlassung ist sehr intensiv. Da sind wir sogar fast jeden Tag an dem Fall dran, weil wir halt gucken, dass die Person eine gewisse Struktur im Alltag hat und auch gucken, so was sind so nochmal so Möglichkeiten oder was sind die möglichen Gefahren. Genau. Dann zusätzlich nochmal auch Elternarbeit. Auch das gehört jetzt dazu, weil wir gesehen haben, dass auch dort die Arbeit ganz wichtig ist. Weil wir beobachten konnten, dass bei etwa 30-40% der Fälle der Hauptgrund der Radikalisierung die Mutter ist. Ja, es ist so beispielsweise 2 Gefangene oder 2 Inhaftierte mittlerweile, die niemanden in ihrem Leben haben, also keine Bezugsperson im Leben, nur die Mutter. Und das sind beide Konvertiten übrigens. Und es ist halt so, dass man wenigstens von der Mutter akzeptiert werden möchte, egal wie man ist. Und wenn dann das eben nicht der Fall ist, weil die Mutter einfach ein Problem hat, dass der Sohn die salafistische Moschee besucht, führt es dazu, dass eben der Inhaftierte und so oder unser Klient sich dann mehr zurückzieht und das sogar auch nochmal gefährlich sein kann, weil er sagt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Von daher gucken wir auch, dass wir mit den Eltern sprechen, sie in der Hinsicht aufklären und so gut es geht eben vermitteln.
Und würdest du sagen, dieser Moment aus dem Gefängnis raus ist eine besonders gefährliche oder vulnerable Zeit? Genau. Also aus der Isolation wieder in die Freiheit?
Genau. Aber mitunter die gefährlichste Zeit. Wenn sie entlassen werden, also wenn die Familie haben, die eben unterstützt, die da ist und so weiter, ist es dann weniger problematisch. Aber vor allem beispielsweise Flüchtlinge ist es so, dass sie wirklich niemanden haben. Sogar noch kommt dazu, dass es einen Beschluss gibt, dass sie alte Kontakte nicht mehr sehen und treffen können. Oder beispielsweise das Flüchtlingsheim nicht mehr besuchen dürfen, dann stellt sich natürlich für den Klienten die Frage so, was mache ich jetzt? Wohin gehe ich denn jetzt? Und wenn wir dann da sind, dann ist es zumindest ein vertrauliches, bekanntes Gesicht, den er in den letzten Monaten kennengelernt hat.
Und jetzt mal provokativ gefragt, würdest du sagen, es gibt auch einen Vorteil gegenüber der Präventionsarbeit innerhalb eines Gefängnisses als außerhalb? Also ihr habt ja eine ganz andere Beziehung wahrscheinlich zu euren Klienten oder Klientinnen.
Genau. Also es ist tatsächlich so, das eigentliche Vertrauen entsteht eigentlich nach der Entlassung. Weil dann erst sehen sie, dass wir wirklich sie unterstützen, dass wir wirklich helfen wollen. Weil sonst im Gefängnis, man muss sehen, dass eben ja Leute auf sie zukommen. Der Seelsorger geht eben auf den Klienten zu, der Psychologe, Sozialarbeiter und jeder schreibt sich da ständig was auf. Und dann weiß er nicht, was damit passiert und weiß nicht, ob dann er was Falsches gesagt hat, was Richtiges gesagt hat und so weiter. Und wir sind dann auch unter anderem einer dieser Personen, die dann ihn ansprechen. Aber nach der Entlassung sind die alle dann weiterhin im Gefängnis. Wir aber sind weiter mit ihm draußen. Und das sieht er dann auch. Und so kommt dann eben das Vertrauen immer mehr. Und so wird dann die Beziehung immer stärker. Im Gefängnis ist es auch so, ich befürworte das nicht, dass wir teilweise auch einen Zwangskontext machen. Daher konzentrieren wir uns hauptsächlich viel mehr auf Authentizität und Vertrauen. Das heißt, dass wir erstmal nicht direkt mit der Deradikalisierungsarbeit beginnen, sondern erstmal so uns kennenlernen, die Person kennenlernen, Biografiearbeit ein bisschen machen, versuchen so ein bisschen leichte pädagogische Ansätze zu geben und dann tatsächlich erst nach der Entlassung dann die eigentliche Deradikalisierungsarbeit machen.
Und dann kann so ein Prozess auch noch einige Jahre dauern. Also das ist jetzt nicht was, was dann nach einem Monat abgeschlossen ist.
So ist das, genau. Also wir schließen tatsächlich Fälle nie ab. Nur, dass das nicht mehr so intensiv wird wie am Anfang. Also wir haben jetzt immer noch nach 6 Jahren, also den ersten Fall, den wir damals bekommen haben, haben wir heute immer noch, dass wir auch dort weiterhin einfach den Kontakt aufbauen. Weil wir halt auch sagen wollen, so Bewährungszeit zu Ende, tschüss. Und dann wissen wir aber auch, dass der Klient auch nicht weiter weiß, weiterhin arbeitslos ist, keine Freundin hat oder keine Bezugsperson hat. Da können wir nicht einfach den Rücken kehren und sagen, so mach, was du willst, wir haben unsere Aufgabe erledigt. Das geht nicht. Pädagogisch ist das nicht korrekt. Da können auch Rückfälligkeiten nochmal entstehen, auch wenn schon Jahre vergangen sind, sodass wir auch dort nochmal weiterhin sagen, wir sind für dich da.
Ich würde jetzt zum Schluss noch aus ganz aktuellem Anlass interessieren, durch die Corona-Situation, was hat sich denn da bei eurer Arbeit innerhalb der JVA verändert? Also wurden da bestimmte Kontakte nicht mehr zugelassen? Ja. Hat das vielleicht auch Radikalisierungsbiografien gefördert?
Also in der Anfangsphase von Corona, das heißt so, ich vermute mal April, Mai, in dem Zeitraum wurde erstmal alles abgesagt. Dann aber kam so eine Flut von Telefonaten. So, da habe ich dann auch wirklich gesehen, dass, weil ja auch keine Besuche stattgefunden haben und auch die Bediensteten, die Inhaftierten nicht besucht haben oder auch die Inhaftierten draußen keine Ämter besuchen konnten, tatsächlich Probleme entstanden sind. Aggressionen wieder aufgekommen sind, Hass wieder Alltag war und dann dementsprechend auch diese Radikalisierungssache teilweise gefördert, beschleunigt wurde. Trotz eben Corona haben wir dann die Einzelgespräche durchgeführt im Gefängnis. Abgesagt wurden bis September die Gruppengespräche, also auch Präventionsworkshops und die monatlichen Gespräche. Aber die Einzelgespräche haben wir durchgeführt. Die haben wieder September angefangen, die Gruppenmaßnahmen, aber jetzt wieder abgesagt.
Radikalisierung im Gefängnis ist keine Seltenheit. Hier sind Menschen oft auf engstem Raum untergebracht. Sie sind abgeschnitten von ihren gewohnten sozialen Kontakten, besitzen nur eine eingeschränkte Privatsphäre und erleben mitunter Gewalt. Meistens sind sie auf sich alleine gestellt. Der Wunsch nach Orientierung und Halt kann dann so groß werden, dass die Inhaftierten nicht mehr unterscheiden können zwischen radikalen Haltungen und gut gemeinten Ratschlägen erfahrener Mithäftlinge. Doch wenn wir hier bei Modus Extrem etwas gelernt haben, dann doch das. Nicht immer ist das der Grund dafür, dass sich Leute im Gefängnis radikalisieren. Und die Berichte von Adam und Samet machen klar, nicht jeder junge Mensch, der im Vollzug ist, kommt als Extremist auch wieder heraus. Dabei wird aber auch deutlich, mögliche Ursachen für eine Radikalisierung im Knast unterscheiden sich nicht unbedingt von denen draußen. Auch hier sind es das Bedürfnis nach Anerkennung, Identität und Gemeinschaft, aber auch Diskriminierungserfahrungen sowie das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden und der Drang, die Obrigkeit zu provozieren. Doch der Strafvollzug schafft einen Kontext, in dem all diese Aspekte verstärkt auftreten können. Den Inhaftierten fehlt der Zugang zu Wissen und Informationen, um radikale Erzählungen richtig einordnen zu können. Auch das Unwissen vieler MitarbeiterInnen zu Themen wie Religion, interkulturellen Konflikten oder Extremismus spielen eine wichtige Rolle. Besonders eindeutig ist durch die beiden Interviews mit Adam und Samet aber vor allem eins geworden. Der Moment der Haftentlassung kann mitunter die gefährlichste Zeit sein. Denn wer nach der Entlassung nicht weiß, wo er hingehen soll, keine Familie hat, die ihn wieder aufnimmt, auf der Suche nach Halt ist und sich zurechtfinden muss, für diese Menschen werden bestimmte Angebote aus radikalen extremistischen Kreisen dann besonders attraktiv. Hier zeigt sich, wie elementar wichtig es ist, dass schon während der Haft Vertrauen zu externen Menschen aufgebaut werden kann, die im Moment der Haftentlassung und der Bewährungszeit unterstützen und auffangen. Denn wie Samet so bemerkenswert erwähnt, ein Fall wird eigentlich nie abgeschlossen. Die Kontakte zwischen BeraterInnen und ehemals Inhaftierten bleiben meist noch weit nach der Haftentlassung von immenser Bedeutung. Das heißt, Betreuungs- und Bildungsangebote in und außerhalb der Haft sind von großer Bedeutung, da sie einen Einfluss auf die Ideologie haben können. Denn bislang scheint es doch ein bisschen so zu sein, wie der Rapper Khatar meint. Statt dass sich im Knast Kriminelle bessern, kann man sich im Knast nur kriminell verbessern. Dabei wäre ja genau das die Aufgabe des Strafvollzugs. Sicherzustellen, dass die Inhaftierten nach ihrer Strafe wieder Teil der Gesellschaft werden können. Doch momentan scheint das nicht immer der Fall zu sein. Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. Diese Episode wurde im Rahmen des Projekts Way Out produziert. Way Out wird vom Fonds für interne Sicherheit, Polizei der Europäischen Union gefördert.
Produziert von Studio 36.